Ich möchte alle herzlich begrüßen. Wie man jetzt gleich gemerkt hat, ist die Stimme am Boden. Und jetzt machen wir einfach so lange Bibelklasse, bis kein Ton mehr rauskommt und dann gehen wir nach Hause. Wir stehen in Matthäus 5, ab Vers 43. Wäre es möglich, die Verstärkung ein bisschen zu erhöhen, dann kann ich mit möglichst wenig Druck die Stimmbänder einsetzen. Das hat nämlich auch heute Morgen funktioniert, als ich eine Predigt hatte in Memmingen und man hat mir gesagt, du kannst eine Viertelstunde predigen, aber du kannst auch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Ja, und dann habe ich dann doch eineinhalb Stunden. Aber eben das Mikrofon war gut und ohne Druck ganz vorne sprechen, das funktioniert. Matthäus 5 darf ich bitten zu lesen bis Kapitel 6, Vers 18.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus in der Bergpredigt klar darstellt, wie man die Tora, das Gesetz, das Gott Israel gegeben hat am Sinai, wie man das richtig verstehen muss. Und er hat anhand von diversen Beispielen das deutlich gemacht. Ich möchte nicht wiederholen, was wir letztes Mal angeschaut haben, aber jetzt kommt wieder so ein Kernpunkt, Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und wir haben gesehen, ganz typisch in der Bergpredigt, dieses betonte Ich, der Herr sagt dann, ich aber sage euch. In eigener Autorität, eben das, was die Rabbiner nicht gemacht haben, die haben immer beim Predigen Rabbi sowieso und Rabbi sowieso zitiert. Und je weiter zurück der Rabbi war, desto gewichtiger war es, was man da zitiert hatte. Und der Herr hat ganz anders gepredigt. Eben mit solcher Autorität, das haben wir gesehen ganz am Schluss der Bergpredigt, Kapitel 7, 28, 29. Das ganze Volk ist erstaunt darüber, dass er nicht so predigt wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Gewalt hat. Autorität. Ja, er spricht hier als der König Israels, der Messias. Und er kann sagen, ich sage euch. Nun, der Kernpunkt hier in Vers 43, du sollst deinen Nächsten lieben. Woher kommt das?
Dritte Mose 19.
Das ist ein Gebot der Tora. Dritte Mose 19, genau. Schlagen wir das kurz auf. Kann das jemand lesen? Also nicht 19, sondern 18, ja? 3. Mose 18, Verse 4 und 5.
Nein, ich bin nicht verirrt in meinem
Gedächtnis. Es ist 3. Mose natürlich 19. Und zwar Vers 18, bitte.
Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr.
Ja, also das steht im Alten Testament. Ich mag mich erinnern, ich war da auf dem Gymnasium und mein Deutschlehrer hat behauptet, das sei eben Neues Testament. Da habe ich gesagt, nein, das ist Altes Testament. Also er war in deutscher Literatur besser bewandert als im Alten Testament. Das ist ein alttestamentliches Gebot. Aber wie viele Leute auf der Straße haben diesen Eindruck? Das ist jetzt eben Neues Testament. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Altes Testament. Und dann stellt sich auch die Frage, beim nächsten Punkt, und deinen Feind hassen, woher kommt das? Ja, sind nicht ganz alle sich einig. Also steht das irgendwo im Alten Testament? Ja, aber das ist dort speziell der Gesetzlose, aber nicht der Feind im Allgemeinen. Und da haben liberale Theologen, die eigentlich alles in Frage stellen, außer dem, was sie meinen zu wissen, gesagt, da sieht man jetzt deutlich, das ist jetzt ein Beispiel, wo man sofort erkennen kann, dass das nicht ein Wort Jesu ist. Dass das eine spätere Hinzufügung ist, denn im Judentum gibt es das nicht. Das Gebot, die Feinde zu hassen.
aber es gibt eine Gruppe, die Essener, die haben was behauptet.
Und wo? Ja, das ist der Punkt. Durch die Qumran-Funde, in den 11 Höhlen von Qumran, hat man ja auch die Gemeinderegel gefunden. Das ist eine Rolle, die genau erklärt, was sind die Bedingungen, dass man überhaupt aufgenommen werden kann bei Hayachat, so nannten sie sich selber, sie nannten sich nicht Sekte. Das macht keine Sekte, sich Sekte nennen. Die nannten sich Hayachat, das heißt die Gemeinschaft. Und da wird alles erklärt, wie viele Jahre man warten muss, bis man dann in Gemeinschaft aufgenommen wird und welche Regeln man in der Gemeinschaft beachten muss, damit man nicht ausgeschlossen wird und so weiter. Und da wird gerade am Anfang klar gemacht, es gibt die Söhne des Lichts und die Söhne der Finsternis. Und die Leute von Qumran, die man übrigens so in den ins größere Umfeld der Essener, das war eine dritte Gruppe neben Pharisäern und Sadduzäern, einordnen kann, die sagen dann, die verstehen dann, die Söhne des Lichts, das sind wir. Und die Söhne der Finsternis, das sind die anderen. Auch aus Israel. Und die Söhne des Lichts sollen alle Söhne der Finsternis hassen. Also gibt es das doch. Korrekt, im rabbinischen Judentum findet man diesen Feindeshass nicht. Also man kann alle rabbinischen Kommentare durchgehen, Talmud und so weiter. Aber woher kommt das rabbinische Judentum? Aus welcher Richtung? Also das noch heute orthodoxe Judentum, die gehen zurück auf die Pharisäer. Also diese Gruppe der Pharisäer, die hat das Jahr 70 mit dem Untergang des Tempels und Jerusalems überlebt und hat ihre Fortsetzung im orthodoxen Judentum gefunden, 2000 Jahre. Und natürlich in den vergangenen Jahrhunderten waren praktisch 100% der Juden waren orthodox und gehörten zu dieser Richtung. Und dann kam die Aufklärungszeit und damit auch die Säkularisierung und immer mehr Juden haben sich davon distanziert. Und darum sind heute in Israel sind etwa 20% sind noch, kann man sagen, pharisäische Juden, 80%, das ist alles Mögliche. Reform, liberales Reformjudentum, Agnostiker, Atheisten, alles gibt es. Man hat ja auch schon gesagt, wenn in einem Raum drei Juden sind, dann gibt es etwa 9 Meinungen. Ja, aber eben, die haben überlebt, aber die Sadduzäer, die sind untergegangen. Die haben ja am meisten profitiert von dem Tempel und den überhöhten Preisen der Opfer und so weiter. Die wurden steinreich, aber als der Tempel unterging, war ihre Lebensberechtigung eigentlich vorbei. Es ist untergegangen. Aber auch eben die Essener, die sind auch untergegangen. Ja?
Frage, wie ist es mit den Amalekitern? Ich habe das kürzlich gelesen, 5. Mose 25, dass Mose dem Volk einschärft, wenn ihr dann im Land seid, vergesst nicht, Amalek auszutilgen. Also es gab ja Feinde, die sollten sie nicht mit denen vermischen.
Genau.
Gott benutzte sie zum Gericht, weil über hunderte von Jahren hat Gott gewartet und Geduld gehabt, aber dann waren sie als Götzendiener einfach, mussten sie gerichtet werden, auch Amalek.
Also eben, gedenke, was dir Amalek angetan hat. Jawohl. Aber das ist eben auch nur ein ganz bestimmter Feind, der unter das Gericht Gottes gekommen ist und das Gericht sollte weitergehen. Und genau das Gleiche, was Jerry gesagt hat, Psalm 139 am Schluss, dieser Rachepsalm über den Gesetzlosen, das ist nicht der Feind allgemein, sondern dort geht es auch ganz spezifisch um den Gesetzlosen, dem dort das Gericht gewünscht wird. Aber im Normalfall, das Allgemeine war so, dass eben auch das Alte Testament eine Sanftmut gegenüber dem Feind lehrte, wie wir das auch in den Sprüchen lernen, dass man den Feind speisen soll. Wir können vielleicht gerade das Zitat aus den Sprüchen in Römer 12 lesen, wo das direkt aufgenommen ist im Neuen Testament. Liest jemand Römer 12? Vers 19 bis 21.
Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr.
Das ist ein Zitat aus 5:32, dass also die Rache grundsätzlich Gott gehört und nicht den Menschen. Aber in Israel. Aber es gab spezielle Fälle. Ja? Und jetzt weiter.
Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.
Und das ist jetzt ein Zitat aus Sprüche 25, 21, 22. Aus dem Alten Testament. Feindesliebe. Und dann der Schlussfolgerung, Vers 21.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute.
Aber eben ein allgemeiner Hass gegenüber dem Feind, das findet man in den Schriften von Hayachat, von Qumran. Die Söhne des Lichts sollen alle Söhne der Finsternis hassen. Und der Herr nimmt das hier auf. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, aus 3. Mose 19, und deinen Feind hassen. Das ist nicht biblisch, außerbiblisch. Und dann sagt der Herr als Messias, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Übrigens, hier gibt es einen Unterschied, der Mehrheitstext. Das ist der Text, der die meisten Handschriften, der etwa 5860 griechischen Handschriften umfasst. Der hat hier noch weiter, und das ist der ursprüngliche Text, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch, jetzt noch dazu, beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Der Minderheitstext, der heute meistens benutzt wird für Bibelübersetzungen, leider, weil an den meisten Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten wird gesagt, der Minderheitstext, weil es da sehr alte Handschriften gibt, das ist der richtige, ursprüngliche Text. Und der hat oft Verkürzungen. Das Typische ist, er verkürzt gegenüber dem Original. Und auch da haben wir wieder Verkürzung. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Das wird weggelassen. Und dann auch beleidigen und wird auch weggelassen. Und man muss Folgendes wissen, die wichtigsten Handschriften vom Minderheitstext, das sind die Handschrift Sinaiticus, die Tischendorf gefunden hatte, auf dem Sinai im Kloster, und der Codex Vaticanus. Und dazu kommen dann noch sehr alte Papyri, die man gefunden hat. Aber die wichtigsten sind eigentlich diese zwei, Sinaiticus und Vaticanus. Aber das sind gar nicht gute Handschriften. Allein in den Evangelien gibt es so viele Gegensätze, Widersprüche zwischen diesen zwei Handschriften, die als die wichtigsten Zeugen genommen werden. Also unglaublich viele Widersprüche. Hingegen beim Mehrheitstext, dort hat man eine unglaubliche Übereinstimmung. Und wie kann man herausfinden, ob eine Handschrift wirklich gut ist? Es gibt einen einfachen Trick. Wir könnten zum Beispiel irgendeine unbekannte Handschrift, sagen wir, von 1225 nehmen, aus dem Mittelalter. Wie können wir wissen, ob die gut ist? Nun, das Alter sagt ja noch nichts aus. Das könnte eine Kopie sein von einer Handschrift, die damals noch benutzt werden konnte, aus dem 2. Jahrhundert. Nicht wahr? Man hat ja auch lange Handschriften gehabt, die dann mit der Zeit untergegangen sind, zerstört worden sind durch den Zahn der Zeit. Aber wie kann ich jetzt wissen, ob diese Handschrift gut ist? Mit dem A-Text. Ich war 90% vom ganzen griechischen Neuen Testament ist A-Text. Da gibt es gar keine Unterschiede zwischen Minderheitstext und Mehrheitstext. Da diskutiert man gar nicht. Der Text ist vollkommen klar auf den Buchstaben genau. Und jetzt muss man in einer Handschrift schauen, wie genau gibt diese Handschrift den A-Text wieder. Jetzt kann man den Vatikanus nehmen und Sinaiticus und sieht, oh, die machen im A-Text so viele Fehler. Aber da kann man eine Handschrift nehmen von 1225, wow, perfekt, A-Text. Ja, dann kann ich natürlich dieser Handschrift vertrauen, dass da eine Präzision drin ist, die ich auch beim B-Text eben annehmen kann. Und so kann man zeigen, dass Sinaiticus und Vatikanus, die sind gar nicht gut. Die sind ja schon beim A-Text so oft schlecht. Wie kann man sich auf solche Handschriften verlassen? Und das Typische ist, die haben also die Tendenz sehr stark, den Text zu verkürzen. Und die lassen zum Beispiel Markus 16, 8 bis 20 weg. Der Auferstandene, der den Jüngern ankündigt, die Zeichen, die folgen werden. Weg. Der Bericht der Ehebrecher in Johannes 8, weg. Ganze Abschnitte. Nun, Augustinus sagt um 400, manche haben aus ihren Handschriften den Bericht der Ehebrecherin herausgenommen, weil sie wenig Glauben hatten. Wenn man überhaupt sagen kann, dass sie Glauben haben. Denn sie dachten, das könnte ihren Frauen eine Rechtfertigung geben, um Ehebruch zu begehen. Ach so, aber da haben wir Mitteilungen aus der Frühzeit, dass Leute ganz bewusst ihre Handschriften präparierten und gerade eben den Bericht der Ehebrecherin rausnahmen. Und bei dem Schluss von Markus, da kann man natürlich auch mutmaßen, warum fehlt das bei Vatikanus und Sinaiticus? Ja, das war natürlich ein Problem, als schließlich der letzte Apostel gestorben war, Johannes im Jahr 100. Da hörte die Gabe des Apostels auf. Und auch die Gabe des Sprachenredens, dass Menschen andere Sprachen perfekt reden konnten, ohne sie gelernt zu haben. So wie am Pfingsten. Und das hört im zweiten Jahrhundert auf. Und dann haben natürlich Leute offensichtlich Probleme bekommen. Oh, da steht ja in Markus 16, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Aber wir hüten uns, eine Schlange aufzunehmen oder Gift zu trinken. Ja, wer kann das noch? Niemand. Apostel Paulus, bei dem war es ja so. Der hat diese Schlange an der Hand gehabt, die abgeschüttelt. Und das war eine sehr, sehr giftige. Die Schlange, das war eine Sandwipper. Das ist eine der giftigsten Schlangen von Europa. Und er hat überlebt. Aber dann kann man verstehen, dass Leute dachten, also möglicherweise ist das gar nicht authentisch. Natürlich war es authentisch, Markus 16, 8 bis 20. Der Herr sagt den 11 Aposteln, diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Jetzt stellt sich die Frage, ist das die Generation, die durch sie, die Apostel, im Glauben kommen, oder sind das alle Generationen? Und es hat sich gezeigt, es sind die, die in der Generation der Apostel durch sie zum Glauben kommen. Da sollen diese Zeichen geschehen. Aber das ist authentisch 100% Gottes Wort. Und darum, es gibt so starke Argumente, um zu zeigen, dass der Minderheitstext eben nicht der bessere Text ist, sondern der verkürzte Text. Und da haben wir jetzt wieder so ein Beispiel und werden gleich nachher beim Unser Vater noch drauf kommen. Ich war gerade ein bisschen, musste gerade ein bisschen stutzen, als vorgelesen wurde. Da wurde ja gar nicht gelesen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oh, Gehört das dazu oder nicht? Wir werden gleich sehen. Aber es ist wieder eine Frage von Mehrheitstext bzw. Minderheitstext. Ja? Man sagt eben auch Nestle-Alland-Text, weil dieser Text bekannt, besonders bekannt geworden ist durch die Ausgaben von Nestle-Alland. Gut, jetzt schauen wir aber diese Verse genauer an. Also der Jesus stellt sich da auch gegen die Lehre aus Qumran. Die Essener und die Qumran-Leute werden ja nie namentlich erwähnt im Neuen Testament. Die Sadduzäer schon, die Pharisäer auch. Aber hier könnte man sagen, haben wir einen Link zu dieser weiteren Gruppe, die es im Judentum damals gegeben hat. Und der Herr sagt, auch da ganz klar das Gegenteil, was die gelehrt haben. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und zwar erklärt er das, Gott selber handelt so. Er ist ein langmütiger Gott. Natürlich, das Gericht wird einmal kommen über diese Welt. Das ist in der Offenbarung auch detailliert beschrieben. Aber Gott ist ein langmütiger Gott und solange die Langmut und die Gnade währt, lässt er die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Vers 45. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und so sagt der Herr seinen Jüngern, an die er sich ja speziell richtet in der Bergpredigt, dass sie eben so handeln sollen wie der Vater im Himmel und damit erweisen sie sich als seine Söhne, aus seiner Familie. Darum steht in Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Damit sie sich praktisch als Söhne des Vaters erweisen. Und er macht auch klar, die lieben, die uns lieben, das ist keine Sache. Das machen die Gottlosen auch. Ja, und wenn man nur die Brüder grüßt, das ist nichts Besonderes, das wird weltweit so gemacht. Aber der Herr möchte, und das ist dann die Schlussfolgerung aus diesem Abschnitt, Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist der Maßstab der Jünger des Messias Jesus. Gibt es bis dahin eine Frage oder eine Ergänzung? Ja.
Vers 45, eine Werkgerechtigkeit drin, damit ihr Söhne eures Vaters werdet.
In Vers 45
euch bestätigen als Söhne, wo man eher denken, oder?
Ja, aber eben, also die Frage ist, ob hier eine Werkgerechtigkeit gelehrt wird. Nein, aber der Herr sagt, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Das heißt, sie sollen sich praktisch als solche erweisen, genau, das ist der Sinn. Und man kann das vielleicht vergleichen wie eine Botschafterfamilie aus Amerika, die Wohnsitz nimmt in Bern. Und die Eltern sagen ihren Kindern, ihr müsst euch wirklich so gut aufführen, dass ihr wirkliche Amerikaner seid. Ja? Also Amerikaner, die man nur von der guten Seite her kennt. Ihr habt eine Verantwortung als Botschafterkinder. Und ihr müsst euch eben so erweisen, dass ihr Amerika von der besten Seite zeigt. Das ist ein sehr schlechter und schwacher Vergleich, ist mir schon klar. Aber um einem zu zeigen, worum es geht, dass wir als Gläubige die Kennzeichen, das Wesen des Vaters an uns zeigen sollen, dadurch sind wir praktisch wirklich Söhne des Vaters. Ja gut, gehen wir weiter. Kapitel 6. Jetzt kommt das Thema von Almosen geben. Der Herr nimmt also alle möglichen Beispiele aus der Lehre des Gesetzes heraus, um eben klarzumachen, was richtig ist und wie man das richtig verstehen muss. Wie gibt man Geld für gute Zwecke? Und da sagt er, wenn man eben Almosen gibt, soll man das nicht tun, so dass man von den Menschen gesehen wird. Es soll verborgen geschehen, diskret. Also genau das Gegenteil von dem, was unsere Gesellschaft macht. Wenn gespendet wird, und das können kleine Beträge sein, von 100 Euro bis ein paar Millionen, aber dann wird doch erwartet, dass es mindestens eine kleine Tafel gibt bei diesem schönen Gebäude, wo dann steht, welche Familie oder welche Person, Einzelperson da gespendet hat. Es ist genau das Gegenteil, was der Herr lehrt. Nur diskret geben.
In der Wirtschaft heißt heute auch, tue Gutes und sprich darüber. Genau das Gegenteil.
Super, ja. Tue Gutes und sprich darüber. Das ist die Devise der Welt. Und der Herr stellt sich auch gegen die Welt. Er stellt sich gegen alle. Es ist so herausfordernd, die Bibel. Der Jesus greift ja die Pharisäer an. Er greift die Sadduzäer an. Er greift die Essener an. Er greift alle an und deckt auf, wo wir eben stehen. Und darum macht er eben hier klar, wie Geben aussehen muss. Und dann Vers 2, du sollst nicht vor dir her posaunen lassen. Wie die Heuchler tun in den Synagogen, auf den Straßen und so weiter. Nun, da kann man einen ganz feinen Zusammenhang noch erkennen zum Tempel. Im zweiten Vorhof in Jerusalem, im Tempel, das war der Frauenvorhof, da gab es Säulenhallen entlang der äußeren Linien. Und in diesen Säulenhallen gab es eine ganze Reihe von Opferkästen. Die waren angeschrieben und man konnte für ganz verschiedene Zwecke konnte man Geld einwerfen. Das ist übrigens der Ort in Markus 12, wo der Herr Jesus beobachtet und sieht eine Witwe, die im Schatz, heißt es dort, einwarf zwei Lepta. Das sind die zwei kleinsten Münzen, die es damals gab. Und er sieht auch, wie die anderen, auch die Reichen, viel geben. Und er erklärt, diese Witwe hat ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben. Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Nun, er hat geschaut, was die geben. Das war nicht eine Frage, dass sie indiskret war, sondern sie hat das diskret hineingetan. Aber diese Opferkästen hatten die Form von einem Schofarhorn. Und von daher, Schofar übersetzt man im Deutschen mit eben Schofarhorn oder auch Posaune. In der Elberfelder wird das regelmäßig im Alten Testament, Schofar wird mit Posaune übersetzt. Und der Herr sagt, sollst du das nicht vor dir her posaunen? Sieht man jetzt da den Zusammenhang mit den Opferkästen im Tempel. Eben, es soll diskret, verborgen geschehen, nicht wegen der Menschen, sondern für den Herrn. Und Vers 4, da sagt der Herr, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also, selbst wenn man gibt, kann man wissen, letztlich kriegt man es mit Dividenden zurück. Ja, Gott bleibt uns nicht schuldig. Er wird dir vergelten. Aber sagt die, die es tun vor den Menschen, die haben ihren Lohn von Seiten Gottes dahin. Denn das war nicht richtiges Geben. Die richtige Gesinnung beim Geben wird uns im Neuen Testament so schön beschrieben. In 2. Korinther 8, 9 meine ich natürlich, 9, Verse 6 bis 8 könnte jemand lesen.
Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk.
Ja. Sieht man, im Neuen Testament gibt es keine Prozentangaben, sondern den Grundsatz nicht aus Verdruss oder Betrübnis, also dass man eigentlich gar nicht möchte. Das tut richtig weh. Und auch nicht aus Zwang, dass eben so ein gewisser Druck da ist, man sollte geben. Nein, Beides wird verurteilt. Aber was gesagt wird, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das ist die neutestamentliche Richtlinie fürs Geben. Und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 6. In Vers 5 kommt der Herr dann nach dem Geben zum Thema Beten. Und können wir zusammentragen, was greift er da an beim Beten? Heucheln. Ja, wie kann man heucheln beim Beten? Was meint er genau, wie die Heuchler? Ja, also beten muss auch etwas Diskretes sein und nicht etwas, das man präsentiert. Ja gut, wie ist es, wenn man ins Restaurant geht? Da kann man an das Beispiel denken von dem Apostel Paulus, als es darum ging, dass man endlich nach einigen Tagen wieder essen konnte auf dem Schiff, in Apostelgeschichte 27. Dann hat er vor allen gedankt. Das ist ja im Restaurant, wenn wir danken vor dem Essen, dann ist ja das nicht etwas, um uns da irgendwie zu präsentieren, sondern das ist das, was wir auch zu Hause ganz normal tun. Das ist Lukas 18. Wie?
Das kommt noch als heuchelndes Beten ins Bezeichnen. Danken, dass ich der Gute bin, dass es mir gut geht, dank Gott und so. Das ist eigentlich heuchelndes Beten. Im Gegensatz zum Dank für eine Mahlzeit.
Also eben, du hast jetzt das Beispiel angeführt von dem Pharisäer im Gleichnis in Lukas 18, der im Beten sogar dankt, dass er nicht so ist wie andere, die schlechter sind als er. Das ist natürlich ein Beispiel für Heucheln. Aber jetzt hier in Matthäus 6, Vers 5 meint der Herr mit Heucheln speziell überhaupt das sich präsentieren, extra in der Öffentlichkeit das Beten durchzuführen. Und wenn man daran denkt, dass man im Judentum noch bestimmte Zeiten hat, wann man beten soll, da konnte man die Zeiten eben auch so wählen, dass man gerade dort war, wo man in der Öffentlichkeit dann auch gesehen wurde. Man kann das Timing auch ein bisschen anders machen, dass man das zu Hause machen kann. Und das greift der Herr an. Also die gerade versuchten, die Zeiteinteilung so zu benutzen, dass sie dann auch in der Öffentlichkeit eben sich präsentieren konnten mit Beten.
In diesem Zusammenhang ist auch zu sagen, es ist ja schlimm, wenn wir zum Beispiel gewisse Videos im Internet sehen, wie Christen auf Straßen beten. Kommt mir immer wieder diese Bibelstelle in den Sinn. Wo öffentlich wirklich an den Straßen sich zeigen, wie sie beten und das noch aufnehmen mit Videos und dann noch zeigen.
Mhm.
Das ist auch nicht gut.
Ja, der Herr macht also hier klar, das Beten soll nicht eine Präsentation sein in der Öffentlichkeit, sondern so wie das Geben diskret ist, ist das Beten auch diskret. Und dann sagt der Herr in Vers 6, eben wenn man betet, soll man in die eigene Kammer gehen, also in die eigene, im eigenen Zuhause und da beten. Und dann gibt er ein Beispiel, wie die Jünger beten sollen. Und dabei muss man noch Folgendes beachten, dass die Jünger damals den Heiligen Geist noch nicht hatten. Der Heilige Geist wurde erst an Pfingsten gegeben. Und der Heilige Geist hat heute in Bezug auf die Gläubigen diese wichtige Bedeutung, gerade beim Beten. Können wir mal aufschlagen, Epheser 6. Liest jemand Vers 18?
Und flehen in dem Geist und hierzu wachend, in allem anhalten und flehen für alle Heiligen.
Also hier heißt es, in allem Gebet und flehen in dem Geiste. Und dieser Ausdruck im Griechischen, im Geist beten, bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein dativischer Ausdruck, um zu sagen, eben in der Kraft des Geistes. Der Heilige Geist gibt Kraft, um überhaupt beten zu können zum Vater und zum Sohn. Und dann noch Judas Brief, Vers 20, können Sie was dazu lesen?
Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist.
Auch da im Heiligen Geist, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist wieder diese Dativkonstruktion. Und so ist es also der Heilige Geist, der Kraft gibt, die Fähigkeit gibt, zu beten. Und das ist so auffällig, wenn man zum Beispiel an der Klagemauer ist oder überhaupt in einer Synagoge. Wie wird da gebetet? Die haben immer Gebetsbücher. Denn Sittur mit schönen Gebeten. Aber die beten nicht frei. Die müssen immer die vorgegebenen Gebete ablesen. Und so anders ist das in der Gemeinde nach dem Neuen Testament, dass da absolut frei gebetet wird. Und das hängt damit zusammen, Israel hat den Heiligen Geist nicht. Das orthodoxe Judentum hat den Heiligen Geist nicht. Aber die biblische neutestamentliche Gemeinde, da haben die Gläubigen den Heiligen Geist. Und das wirkt sich ganz konkret so aus, in diesem lebendigen Beten können. Und nun, der Herr hat also da zu einer Zeit, als seine Jünger den Heiligen Geist noch nicht hatten, hat er ihnen ein Gebet gegeben, das nicht gemeint war, dass das einzige Gebet wäre, sondern vielmehr ein Beispiel, wie gottgemäßes Beten aussieht. Aus diesem Gebet können wir lernen, wie wir beten sollen nach dem Sinn des Herrn Jesus. Und er macht auch klar, es soll nicht ein Plappern sein. Und man muss nicht meinen, wenn man sehr, sehr viele Wörter macht, dass das Gebet wertvoller wird. Und was auffällt ist, das Gebet ist so knapp, so kurz, aber jeder Satz sitzt. Und darum sagt er also in Vers 7, dass dieses Plappern, die vielen Worte, das ist völlig unbrauchbar. Und erklärt dann eben mit dem Unser Vater, wie ganz präzise und kurz gebetet werden kann. Und jetzt beginnt das Gebet mit, in Vers 9, mit Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das ist eigentlich immer noch ganz jüdisch. Wir sind hier immer noch völlig im Rahmen des damaligen Judentums. Es ist so, dass man auch im Judentum betet man Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und dabei hat Vater die Bedeutung Gott als Schöpfer. Wir können dazu aufschlagen aus Jesaja. Jesaja 64, Vers 8, darf ich bitten, vorzulesen.
Zürne nicht allzu sehr, o Herr, und gedenke nicht ewiglich an die Sünden. Ziehe doch das in Betracht, dass wir alle dein Volk sind. Meinst du das? Vers 7, Vers 7. Ist es hier, der Schlachter 2000. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände.
Also bei mir ist die Verszählung ein bisschen anders. Bei mir war es 8, bei dir 7. Und sieht man hier, Gott wird genannt unser Vater. Aber die Stellung der Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, als Kinder Gottes, ist eine andere Stellung als die Israel hatte. Wieso können sie denn trotzdem beten, unser Vater? Der nächste Satz, wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Das macht klar, dass unser Vater meint, der Schöpfer ist. Vater im Sinn von Schöpfer, ja?
Auch 63, Vers 16.
Ja, genau, sehr gut. Lies es gerade vor, bitte.
Jesaja 63, Vers 16, denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß nicht von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her ist dein Name.
Da wieder unser Vater, aber eben 64, 7 macht dann klar, Vater im Sinn von Bildner des Tons, der Töpfer. Und dann muss man unterscheiden, das Verhältnis des Herrn Jesus als ewiger Sohn Gottes zum Vater. Das ist etwas anderes. Gott ist der ewige Vater des Herrn Jesus. Und nun ist aber der ewige Sohn in diese Welt gekommen und hat die Möglichkeit gegeben, dass Menschen in die Familie Gottes aufgenommen werden können. Das ist Johannes 1, können wir das kurz aufschlagen. Johannes 1, Vers 12, schon 11 dazu.
Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Also hier sieht man, der Jesus kam in das Seinige, das ist das Volk Israel. Und die Masse hat ihn nicht angenommen. Aber denen, die ihn angenommen hatten, denen eröffnete er eine ganz neue Möglichkeit. Nämlich, dass sie das Recht bekommen sollen, Kinder Gottes zu werden, durch Wiedergeburt. Und das führt zu einem Verhältnis zu Gott, das eben tiefer ist als nur dieses Verhältnis, das Israel kannte, zu Gott als dem Töpfer, dem Schöpfer. Und zwar müssen wir dazu aufschlagen, Galater 4, um das zu verstehen. Da sollten wir lesen, Galater 4, Vers 4 bis 7.
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.
Jetzt sehen wir diese Sohnschaft, beziehungsweise Gottes Kindschaft nach Johannes 1, bedeutet, dass Gott den Geist seines Sohnes ins Herz hineingesendet hat. Und dieser Geist ruft Abba, Vater. Und das ist jetzt sehr speziell. Abba ist ja hebräisch, aramäisch. Aber es ist nicht das gleiche wie Avinu, unser Vater. Und im Judentum wurde gelehrt, man darf Gott nicht Abba nennen. Nur Avinu, das geht, unser Vater. Auch nicht Avi, mein Vater. Dann wurde der Jesus ja auch angegriffen in Johannes 5, weil er immer gesprochen hat von meinem Vater. Und da hat er gesagt, Avi. Und da haben sie ihn angegriffen. Im Judentum lehrt man soll Avinu sagen, unser Vater, aber nicht mein Vater und schon gar nicht Abba. Weil Abba ist viel inniger als nur Vater. Im Prinzip entspricht es unserem deutschen Wort Papa. Aber Paulus benutzt nicht das Wort Papa im Griechischen, sondern eben ein hebräisch-aramäisches Wort. Er hätte benutzen können Patridion. Das würde, Ion ist eine Verkleinerung, das würde heißen Väterchen. Aber das wäre unwürdig für Gott. Und er hat also den Galatern geschrieben, nicht Juden, Heiden, die zum Glauben gekommen sind, und er macht ihnen klar, jetzt dürft ihr Gott Abba nennen. Und das ist gar nicht ihre Sprache. Aber die mussten eben lernen. Das ist diese vertraute Ansprache, aber er hat ihnen nicht eben ein Wort gegeben wie Papa, um etwas Unwürdiges in der Beziehung zu Gott zu verhindern. Ja, und so muss man wissen, Abba ist wirklich ganz zärtlich und innig, aber mit tiefer Ehrfurcht. Ja. Und das bewirkt der Heilige Geist. William MacDonald, viele kennen ihn ja von seinen bewährten Büchern, er war im Zweiten Weltkrieg auf Honolulu und da hatten sie einen Blackout. Die mussten alle Fenster mussten sie mit schwarzen Tüchern verhängen, damit die Japaner, wenn sie darüber flogen, nachts nicht erkennen konnten, dass da Soldaten sein könnten, Leute sein könnten. Alles wurde so verdunkelt. Und in dieser Zeit war da ein junger Mann, der ist in dieser schweren Zeit wirklich zum Glauben durchgebrochen. Und dann wollte er sich bekehren und hat dann mit William zusammen beten wollen. Und er hat ihn einfach beten lassen. Und dann betet er: Dear Father, lieber Vater. Nie hat ihm jemand gesagt, wenn du betest, musst du sagen, lieber Vater. Woher weiß er das? Der Heilige Geist hat das in seinem Herzen gewirkt und er sagte, mein Leben war ein Blackout. Ich war so im Dunkeln, wie wir da alles verdunkelt haben. Und jetzt bin ich zum Licht gekommen. Der konnte frei beten, ab der Bekehrung. Das macht der Heilige Geist. Eben er ruft in unseren Herzen, aber Vater, und stellt diese Beziehung her. Aber das ist jetzt etwas, das viel, viel weiter geht als nur unser Vater im Sinn von, du bist der Töpfer, wir sind der Ton. Das bedeutet, dass wir so als Kinder Gottes den Vater kennen, so wie der Herr Jesus als der ewige Sohn den Vater von Ewigkeit hier kannte. Natürlich, wir können das nicht vergleichen. Wir sind ja Geschöpfe und er ist Gott, der Sohn. Aber es ist trotzdem die gleiche Beziehung. Und deshalb, im Johannesevangelium und auch in den Johannesbriefen, werden die Gläubigen immer Kinder Gottes genannt, nie Söhne Gottes. Um den Kontrast zu zeigen, wenn eben in den Schriften von Johannes der Jesus der Sohn Gottes genannt wird, um diese Differenz zu zeigen. Ich war im Römerbrief und im Galaterbrief, werden wir Söhne genannt. Aber in den Schriften von Johannes nicht, und zwar eben, weil es dort so speziell um den ewigen Sohn geht, dass da eben der Unterschied ganz klar gemacht wird. Und so ist es eine einzigartige Beziehung. Israel konnte also beten, auch vor dem Kreuz, Gläubige aus Israel, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber damals war der Scheidevorhang immer noch zu. Der Scheidevorhang wurde erst zerrissen, als der Herr Jesus am Kreuz starb. Und das ist unsere Beziehung zu Gott. Dass wir, wie Hebräer 10, Vers 19 sagt, dass wir hineingehen dürfen durch den Vorhang hindurch in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und wir dürfen Gott kennen als Abba, Vater. Aber hier, der Herr Jesus erklärt den Jüngern, die den Heiligen Geist noch nicht hatten, wie sie beten sollen, und er lehrt sie: unser Vater, der du bist in den Himmeln. Ja, Carlo?
Kann man auch sagen, dass in der großen Drangsalszeit dieses Gebet ganz spezifisch wieder Priorität haben wir? In der großen Drangsal für den jüdischen Überfluss?
Ja, also der Jesus spricht ja da zu den Jüngern, die vor Pfingsten waren, und damit gehörten sie zum jüdischen Überrest. Und natürlich nach der Entrückung der Gemeinde wenn diese Erweckung kommt in Israel, zuerst die 144.000, dann sogar ein Drittel. Dieser Überrest aus Israel wird genau die Fortsetzung sein von dem Überrest, an den der Herr sich da in der Bergpredigt richtet. Und wie du eben fragst, ob dieses Gebet dann eine besondere Rolle spielen wird, ja, ganz bestimmt. Und ich kann dir auch sagen, welche Sätze ganz besonders. Wenn sie beten, gib uns unser tägliches Brot. Ja, das wird ja die Zeit sein, wenn der Antichrist dieses Zahlungssystem ändert, dass man nicht mehr mit Bargeld zahlen kann, sondern nur noch, wenn man auf die rechte Hand oder auf die Stirn das Zeichen des Tieres annimmt. Was bedeutet, ich verpflichte mich zur Anbetung dieses Götzen. Und dann werden die ruiniert sein. Und was kann man machen, wenn man ruiniert ist? Dann ist es echt prekär, nicht wahr? Ja, eben, da kann man nur noch beten. Prekär kommt ja von precari, beten. Prekär ist eine Situation, in der man sich bewusst ist, dass nur beten hilft. Ja, die werden beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber natürlich auch dein Reich komme. Das wird auch ein ganz intensives Gebet sein. Gut, aber gehen wir der Reihe nach. Jetzt Frage. Wie viele Bitten gibt es in diesem Gebet? Hat das jemand mal ausgezählt? Nicht? Dann gehen wir doch schön der Reihe nach durch. Was ist die erste Bitte? Geheiligt werde dein Name. Zweite Bitte, dein Reich komme. Drittens, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Dann nächste Bitte, unser nötiges Brot oder tägliches Brot gib uns heute. Dann,
vergib uns unsere Schuld.
Und sechstens,
führe uns nicht in Versuchung.
Und schließlich siebtens, ja,
es
sind genau sieben Bitten. Zahl der Vollkommenheit. Und jetzt ist die Frage, der Mehrheitstext hat dann noch eine Anbetung am Schluss. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Minderheitstext lässt das weg. Jetzt Frage, gehört das dazu oder gehört das nicht dazu? Danke, dass du sagst, es gehört dazu. Aber was machst du mit solchen Leuten, die so überzeugt sind, dass der Minderheitstext einfach das wissenschaftlich Beste ist?
Timotheusbrief.
Oh, Timotheusbrief. Timotheusbrief. Schauen wir mal an, was im Timotheusbrief steht. 2. Timotheus 4. Also kann jemand mal vorlesen? Der Apostel Paulus schreibt aus der Todeszelle in Rom. Liest jemand ab Vers 16 bis 18, bitte.
Welches Kapitel?
2. Timotheus 4, 16 bis 18.
Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Da sind einige erstaunliche Parallelen da, nicht wahr? Also, wir können ja gleich mal beginnen mit Amen. Also, dass unser Vater im Mehrheitstext endet am Schluss mit Amen. Und der Apostel Paulus sagt hier in Vers 18 Amen. Aber vorher sagt er, dem die Herrlichkeit sei in Ewigkeit. Und zwar hier noch breiter ausgedrückt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, und dann sagt er weiter, wenn wir so jetzt von hinten zurückgehen, in Vers 18, sagt er, der Herr wird mich bewahren für sein himmlisches Reich. Ja, das erinnert uns an dein Reich. Komme. Aber er nennt es hier himmlisches Reich. Ja? Aber sein Reich, das entspricht dem dein Reich im Gebet. Und dann sagt er, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist auch da drin, nicht wahr? Und zwar ist dann noch interessant in Vers 16, er spricht davon, wie er vor Nero stand in der Gerichtsverhandlung. Alle haben ihn verlassen. Er sagt, es werde ihnen nicht zugerechnet. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist genau diese Gesinnung, ja? Ja.
Ich mache schon eine ganze Weile dran rum. Ich habe noch nicht gewusst, dass Gott uns in Versuchung führt.
Oh, da kommen wir aber noch drauf. Ja, das weiß ja auch der Papst nicht, wie man das verstehen soll. Das weiß ja auch der Papst nicht, wie man diesen Vers verstehen soll. Er hat ihn das extra abändern lassen. Man soll nicht mehr beten, wie es da steht, führe uns nicht in Versuchung. Also wir werden auf diesen Punkt, müssen wir unbedingt kommen. Aber ich möchte gerne diesen Gedanken fertig führen und dann gehen wir Bitte für Bitte durch und dann gehen wir auf diesen Punkt ein, was das bedeutet mit der Versuchung. Aber ist das nicht erstaunlich? Da haben wir so viele Punkte. Ich habe das im griechischen Text dann für mich all die übereinstimmenden Wörter unterstrichen. Und es gibt 12 Wörter aus dem Unser Vater, die man da in 2. Timotheus 4 wiederfindet. Und das Interessante, also das, was angeblich eine Hinzufügung sei, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, das ist aber verknüpft mit Gedanken, die im Unser Vater vorkommen, wie eben errette uns von dem Bösen. Und hier wird retten von jedem bösen Werk. Ja? Und bewahren für sein Reich. Also das macht klar, dass diese Dinge wirklich zusammengehören. Und das ist nicht einfach irgendein Abschreiber, der später da noch etwas Schönes dazusetzen wollte, dass das Gebet noch einen würdigen Abschluss hätte. Nein, sondern das zeigt, der Apostel Paulus kannte das, unser Vater, aber wirklich in der Version so, wie es im Mehrheitstext ist. Und darum haben wir das hier in 2. Timotheus 4. Und sehen wir, er ist nicht genau an den Wortlaut gebunden. Er kann sagen, anstatt dein Reich, sein Reich. Er kann sagen, anstatt bewahren für sein Reich, für sein himmlisches Reich, ja? Und er kann sogar ausweiten, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit, anstatt nur von in die Ewigkeit. Und das macht klar, dass das Gebet eben ein Modell ist. Und es ist nicht gemeint, genau so muss es und nicht anders. Ja? Aber der Herr hat dieses Gebet so gegeben, also wirklich als Basis, um uns ganz wichtige Dinge zu lehren. Und was auch auffällt ist, das Gebet beginnt mit Anbetung und endet mit Anbetung. Aber nur, wenn wir den langen Schluss dazu nehmen. Sonst geht diese Belehrung verloren. Also Gott wird zuerst die Ehre gegeben und auch am Schluss wieder die Ehre gegeben. Und dann sind die persönlichen Bitten durchaus angebracht. Ja, also damit ist klar, das gehört dazu. Und wer das in seiner Bibel nicht drin hat, der kann das einfach ein Sternchen machen und dazu schreiben am Rand. Und schon ist das Problem gelöst. Aber das macht dann diesen Schluss wieder richtig kostbar. Da haben Leute uns die Luft rausgelassen, die gesagt haben, das gehört nicht dazu, das ist eigentlich später Zusatz und so weiter. Nein, das gehört dazu. Und ist so etwas Würdiges und Herrliches. Wir fahren weiter und zwar kommen wir noch zu dem Abschnitt über das Fasten, Verse 16 bis 18. Der Herr Jesus behandelt also nebst Almosen geben, beten, jetzt auch das Thema Fasten. Und macht auch da wieder klar, das muss diskret geschehen, nicht irgendwie verdienstlich. Und jetzt die Frage, wo wird im Alten Testament das Gebot des Fastens gegeben? Du sagst 3. Mose? Ja, Yom Kippur. Yom Kippur ist ein ausdrücklicher Fastentag im Alten Testament. Und das hat Gott so ausgedrückt, können wir kurz aufschlagen, 3. Mose 16, da wird der Yom Kippur im Detail beschrieben. Und kann jemand lesen, 3. Mose 16, Vers 31.
Ein Sabbat der Ruhe soll er euch sein, und ihr sollt eure Seelen kasteien, eine ewige Satzung, oder demütigen oder beugen.
Ja, und dieses Kasteien der Seelen wurde aufgefasst als ein Fastentag, den man da durchführt, aber sonst hat Gott in der Tora das Fasten nicht geboten, aber man hat freiwillig verschiedene Fastentage eingeführt. Man kann dazu lesen, Sacharja 7 und 8, da werden verschiedene Monate genannt und die Frage wird dort gestellt, sollen wir diese Fastentage weiterhin einhalten? Und diese Fastentage wurden eingeführt im Zusammenhang mit der babylonischen Gefangenschaft. Wichtige Ereignisse beim Untergang der Stadt Jerusalem und des Tempels wurden als Fastentage festgehalten. Zum Beispiel der Tisha B'Av, der 9. Av, das ist der Tag, an dem der Salomo-Tempel unterging. Und der wurde als Fastentag freiwillig so eingeführt. Und in Sacharja 7 und 8 geht es um die Frage, sollen wir dieses Fasten weiterführen? Und dann erklärt Gott, was eigentlich der eigentliche Sinn und die Bedeutung des Fastens ist. Aber was ich sagen möchte, es gibt freiwilliges Fasten im Alten Testament zu verschiedenen Gelegenheiten, aber nicht von Gott geboten. Und dann gibt es noch ein wöchentliches Fasten, das eingeführt wurde. Können wir das kurz aufschlagen in Lukas 18. Diese Verse wurden ja schon von Philipp heute erwähnt. Das heuchlerische Gebet des Pharisäers. Liest jemand Lukas 18, Vers 11?
Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig.
Also, es geht vor allem um Vers 12, wo der Pharisäer sagt, ich faste zweimal in der Woche. Und gemeint ist Montag und Donnerstag. Und das war so eine Sitte, die man angenommen hatte. Donnerstag ging Mose auf den Berg Sinai hinauf, um die Gesetzestafeln zu empfangen. Und 40 Tage später, das fiel dann auf einen Montag, kam er wieder herab. Und darum wurden diese zwei Tage als Fastentage eingeführt im Judentum. Und das meint er hier, ich faste zweimal in der Woche. Aber Gott hat von dem nichts gesagt. Und auf der anderen Seite sagt der Herr Jesus in Markus 9, wo es geht um diese ganz besonders hartnäckige Form von Dämonen, stumme Dämonen. Da sagt er, diese Art fährt nicht aus als nur durch Gebet und Fasten. Aber was bedeutet das Fasten? Das bedeutet eben, man spart Zeit, wenn man nicht kochen muss und dann eben nicht essen muss. Und kann diese Zeit verwenden, um intensiv für eine Sache zu beten. Also das Fasten ist einfach ein Mittel zum Zweck. Und ich meine, man muss mal als Männer muss man mal die Frauen beobachten, wie viele Minuten brauchen die pro Tag, um die Rohstoffe einzukaufen, dann in eine bestimmte Form zu verarbeiten und dann zu kochen. Gegessen ist es meistens dann ziemlich schnell. Das ist weniger das Problem. Aber es ist unglaublich, weil man diese Zeit eben benutzen kann für etwas anderes. Ja, aber Essen ist notwendig. Ja gut, aber es gibt Ausnahmesituationen, wo man darauf verzichten kann. Und dann gewinnt man diese Zeit, um eben für den Herrn gewinnbringend einsetzen zu können. Und somit macht das Fasten eben Sinn. Aber der Herr sagt, das ist nichts Verdienstliches. Und darum wiederum nicht etwas, was die Leute sehen sollen, sondern es soll diskret geschehen. Ständig lernen wir hier Diskretion bei allen diesen geistlichen Dingen wie Geben, Beten, Fasten. Ja.
Dann wird aber viel Zeit aufgewendet für die Körperpflege, wenn ich das so weiterlese.
Ja, das ist auch wieder individuell unterschiedlich, genau. Und ich meine, da sieht man eine Art Körperpflegefasten bei den weisen Frauen zur Zeit der Stiftshütte, als sie gebaut wurde. Die haben sogar ihr Spiegel zur Verfügung gestellt. Ja, das waren diese Bronzespiegel. Wenn die ganz glatt poliert sind, kann man sich wirklich sehen, wie in einem Glasspiegel fast. Und die waren bereit, darauf für die Sache des Herrn zu verzichten. Das ist auch so wieder ein Beispiel, aber Gott sagt nirgends, dass Spiegel schlecht sind. Ja? Aber wir sehen, da muss man sich fragen, wo kommt der Herr und wo komme ich? Und das kann man auf alle möglichen Themen ausweiten. Ja? Also, dass Fasten auch ein Verzicht sein kann auf irgendetwas sonst im Alltag, ja. Wobei man verstehen muss, Fasten im direkten Sinn des Wortes meint effektiv verzichten zu essen. Und dann gibt es eben gewisse Anwendungen, Ausweitungen dieses Gedankens. Genau.
Ja, klar, das liegt auf die Arbeit natürlich. Dann nicht sagen, ich gehe nicht arbeiten, das muss man leicht machen.
Ja, aber ich meine jetzt die positiven Anwendungen, die sind gut, ja. Aber Fasten soll man nicht aufs Arbeiten beziehen. Das nur für die im Livestream, dass die auch verstehen, was da angesprochen worden war. Ja, und noch jemand wollte was sagen? Da, genau.
Es waren ja eigentlich noch zwei Fragen von Mutterpause. Hast du die schon? Wolltest du nicht beantworten? Das Gebet eines Ungläubigen und führe uns nicht in Versuchung. Kommst du noch drauf? Oder?
Ja. Das wäre jetzt fast untergegangen. Carlo, aber du hättest mir dann doch dann noch geschrieben. Aber du möchtest, dass auch die anderen das hören. Also, wenn ein Ungläubiger das betet, nun, es ist natürlich schon riskant, sagen wir bei einer Beerdigung. Alle beten das Unser Vater am Schluss und ein Ungläubiger betet das und betet, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, wie kann er das wirklich meinen? Dass Gott also die ganze Herrschaft in seinem Leben übernimmt. Und es ist also einiges da drin, was irgendwie gar nicht kompatibel ist mit jemandem, der ungläubig ist. Und das ist ein Gebet des Glaubens. Aber es ist ja so, erstens, der Herr Jesus hat dieses Gebet ja nicht hier gelehrt, um es in der Öffentlichkeit im Sprechchor zu beten. Denn er sagt, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer, schließe zu und bete so. Es ist erstaunlich, genau das Gebet, was der Herr Ausdruck gegeben hat für das persönliche Beten in der Kammer, haben wir gemacht zum öffentlichen Gebet. Aber das heißt nicht, dass es nicht unmöglich ist. Und ein Sprechchor ist auch nicht unmöglich. Nicht wahr? Wir singen Lieder. Und viele Lieder sind direkte Gebete zu Gott, dem Vater und dem Sohn. Und da beten wir das alle gleichzeitig, wenn wir singen. Und das Singen wird uns aber auch empfohlen im Neuen Testament und sogar als Befehl uns gegeben, wie wichtig es ist zu singen. Epheser 5, Kolosser 3 macht das uns klar. Also dieses gemeinsam singen, beten, ist eine biblische Möglichkeit. Und jetzt anstatt zu singen, halt einfach nur sprechen, ist einfach weniger schön. Ist einfach weniger schön. Das Singen bringt eben etwas Künstlerisches mit hinein, dass wir eben die Gefühle, die wir in dem Gebet zum Ausdruck bringen, auf noch besondere Art eben zum Ausdruck bringen können. Darum singen wir, weil wir kommen mit unseren Gefühlen viel besser aus uns heraus. Viele Menschen haben sowieso Mühe, mit ihren Gefühlen herauszukommen. Und andere können das besser, aber das Singen hilft. Und zwar eine Gefühlsäußerung, die aber nüchtern bleibt. Ja? Der Gemeindegesang wurde ja in der Reformation wieder neu entdeckt. In der Zeit vorher waren einfach ein paar Mönche da vorne, die sangen, und das Volk hat so zugehört. Ja, es war so. Die sangen da vorne und die anderen haben gar nicht richtig gesungen. Das war nicht so ihre Sache. Aber mit der Reformation kam die Entdeckung, das Singen in der Gemeinde ist etwas ganz Wichtiges. Und man hat auch diese mystischen Lieder, diese viel zu langsam gesungenen gregorianischen Gesänge, die hat man über den Haufen geworfen und da kam das reformatorische, nüchterne, aber fröhliche. Man denkt, ein Fest der Burg ist unser Gott. Fröhliche, aber nüchterne. Es ist nicht ein über die Schnur hinaus gehen. Also Gefühlsäußerungen, aber kontrolliert. Und so ist das Singen etwas Wunderbares, aber es ist auch möglich als Sprechchor. Und jetzt eben die Frage, an einer Beerdigung wird das gemacht oder sonst an Hochzeiten oder so, alle beten, ungläubig und gläubig. Aber für die Ungläubigen passt es eigentlich gar nicht. Aber trotzdem in dem Zusammenhang hoffe ich dann immer wieder, wenn das eine oder der andere jetzt wirklich echt betet, vergib uns unsere Schuld. Das könnte ja, wäre eigentlich eine Chance, einen Durchbruch zu erleben. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Jetzt in meinem Leben übernimm du die Kontrolle. Das wäre ja grandios. Und so ist es eigentlich jedes Mal eine Chance. Aber für viele ist es genau das, was der Herr vorher sagt. Das soll nicht geschehen. Vers 7, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen. Und so oft ist das ein Plappern. Wirklich inhaltsloses Plappern, aber nicht überall. Und darum kann man wirklich hoffen, dass der Herr solche Momente auch benutzen kann, um jemandem das zum Bewusstsein zu bringen und dass das ein echtes Gebet wird. Vergib uns unsere Schuld. Und der langen Rede kurzer Sinn. Du hast gefragt, was geschieht, wenn ein Ungläubiger das betet? Also wenn er echt von ganzem Herzen bittet, vergib uns unsere Schuld, dann wird Gott es erhören.
Von Cornelius wird es ja bestätigt, deine Gebete sind aufgeschrieben.
Ja, genau. Bevor Cornelius ein Christ wurde, hat er gebetet und diese Gebete hat Gott erhört, genau.
Würde ich jetzt als Ungläubiger nicht beten wollen, vergib mir meine Schuld. Wenn ich jetzt, das hat so was von, ja, in der Gemeinschaft kann man beten, vergib uns unsere Schuld. Aber es geht ja jetzt in diesem Gebet um meine Schuld, die ich bringen will.
Ja. Ja.
Könnte ich ja das Gebet entsprechend auch so sprechen.
Gut, also es ist so, das Gebet ist ja in der Wir-Form. Obwohl es ja vom Herrn gegeben ist für den Einzelnen in der Kammer. Warum soll er dann trotzdem beten in der Wir-Form? Führe uns nicht in Versuchung, errette uns. Der Gläubige macht sich eins mit allen anderen Gläubigen. Das wird zum Ausdruck gebracht. Und jetzt eben, wenn du sagst, ja, ein Ungläubiger betet das, aber er sagt es in der Wir-Form. Wie kann das dann persönlich sein? Nun, jeder muss ja das so beten, dass es auf ihn persönlich bezieht. Und er macht sich eins mit all den anderen, die das auch persönlich nehmen. Und dann kann es seine volle Wirkung haben. Und kann wirklich die Kraft haben von dem Gebet des Zöllners in Lukas 18. Wir haben nur vom Pharisäer gerade eben gelesen. Und der betet: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und da ist das natürlich persönlich. Aber wenn das echt von Herzen gebetet wird, dann ist es eben persönlich in Verbindung mit allen anderen, die es auch tun. Jetzt bleibt noch eine Frage. Genau.
Aber Sie haben es ja gerade eben erklärt.
Dann ist der Punkt jetzt geklärt, genau. Aber die Frage ist noch nicht geklärt. Führe uns nicht in Versuchung. Was bedeutet das? Erster Grundsatz, Jakobus 1. Liest jemand bitte Vers 13 bis 15.
Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.
Irret euch nicht. Ja. Also erster Grundsatz. Wenn jemand sagt, ich werde von Gott versucht, das ist vollkommen abzulehnen. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selber versucht niemand. Es ist allerdings noch wichtig zu wissen, das Wort versuchen im Griechischen hat zwei Bedeutungen. Es kann bedeuten prüfen oder es kann bedeuten zum Bösen verlocken. Und je nach Stelle muss man herausfinden, was jetzt gemeint ist. Zum Beispiel, das ist allerdings Altes Testament, aber es gilt für das Hebräische genauso. In 1. Mose 22 heißt es, nach diesen Dingen aber versuchte Gott den Abraham. Ja, und hier steht, Gott versucht niemanden. Dort muss man versuchen, übersetzen mit prüfte Gott den Abraham. Also es ging nicht um Verleiten zum Bösen. Das macht Gott nie. Denn der zweite Grundsatz, 1. Johannes 1, Vers 5. Lies das jemand vor?
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist.
Also Gott hat mit dem Bösen überhaupt nichts zu tun. Das muss man den Gedanken völlig verwerfen, wenn die Idee irgendwie vorkommt, aufkommt, sagen wir, hat Gott den Sündenfall gewollt? Nein, Gott hat mit dem Bösen absolut nichts zu tun. Warum erwähne ich das? Weil es solch böse Lehren gibt. Und das muss man ganz entschieden ablehnen. Gott hat mit dem Bösen gar nichts zu tun. Und er ist absolut gerecht. Aber im Gebet hier heißt es gar nicht, versuche uns nicht, sondern es heißt, führe uns nicht in Versuchung. Das ist nicht das Gleiche. Nicht wahr? Gott hat bestimmt, in welcher Zeit wir geboren werden. Das konnten wir nicht wählen. Wir wurden nie gefragt, wo wir geboren werden möchten. Nein? Wir konnten uns nicht entscheiden, ob wir in Bombay in eine hinduistische Familie hineingeboren werden oder, sagen wir, in Zürich in eine christliche Familie. Also Gott bestimmt, wo ein Mensch hineinkommt. Und in unserem ganzen Lebenablauf, vieles können wir planen, aber plötzlich sind wir doch in Situationen hineingekommen. Da stellt sich die Frage auf, wenn ich nur nie hierher gekommen wäre. Plötzlich in Situationen hineingekommen, die brandgefährlich sind. Ja? Ist man zum Beispiel ein Banker, ein Christ, und plötzlich kommt die Frage, ja, wir könnten das und das machen und so. Und so ein bisschen Druck und nachher merkt der Banker. Ich hätte nie zusagen dürfen. Es geht absolut nicht. Diese Entscheidung war unmoralisch. Ja? Ja, er kam in diese Situation. Hätte er einen anderen Beruf gewählt, 20 Jahre früher, wäre er nie in diese Situation gekommen. Und solches ist schon geschehen. Einer ist fast daran moralisch zerbrochen. Das kam alles so ganz plötzlich. Und das ist die Bitte. Herr, bewahre mich vor solchen Situationen, dass ich in sie hineinkomme, wo ich dann zu schwach wäre.
Oder der Zweite Weltkrieg.
Ja, natürlich.
Das wollte ich ja auch nicht und im Bunker sitzen als Kind.
Ja. Zweiter Weltkrieg und was man da alles erlebt hat und in welche Situation man da hineingekommen konnte und was ein Soldat, in welche Versuchungen er plötzlich hineinkam und er hat das gar nicht gesucht. Ja? Und so betet der Gottesfürchtige, führe uns nicht in Versuchung. Gott kann auch Türen zumachen, dass wir gar nicht in eine Situation hineinkommen, die für uns gefährlich wäre. Aber es geht nicht darum, dass Gott versucht. Er versucht niemanden zum Bösen. Aber er kann genau auch sagen, wo Satan die Erlaubnis hat zu handeln und wo nicht. In Hiob 1 sehen wir...
Bewahre mich vor der Versuchung.
Wie?
Bewahre mich vor der Versuchung.
Ja, diese Bitte ist da drin enthalten.
Auch so.
Ja, aber führe uns nicht in Versuchung bedeutet eben, bewahre mich, dass ich nicht in solche Situationen hineinkomme, wo ich zu schwach wäre.
Danke.
Ja.
Du hast doch vor langer Zeit mal gesagt, wenn ich es recht erinnere, vielleicht brauchen wir das noch, wenn der Antichrist kommt. In dieser Zeit führe uns nicht in Versuchung.
Also ich habe das nie gesagt in Bezug auf uns und die Zeit des Antichristen, denn ich bin 100% sicher, dass wir vorher gehen, bevor der Antichrist offenbar wird.
Wir vielleicht, aber...
Du meinst denn für die Gläubigen in der Drangsal nach der Entrückung der Gemeinde und in der Zeit, wenn der Antichrist auftritt, für die wird das ein ganz wichtiges Gebet sein. Führe uns nicht in Versuchung, genau. Aber es ist gültig für alle Zeiten. Ja? Und wenn man sich das überlegt, jede einzelne Bitte enthält so viel Tiefgang. Aber so ist der Herr. Wir brauchen Worte und Worte und Worte und der Herr ein paar Satzteile und was da alles drin ist. Und so können wir eben auch von dem Herrn lernen. Das Prinzip, das wir in Prediger 5 lernen, der Gerechte macht wenig Worte. Aber die Worte sollen Gewicht und Inhalt haben. Ja, was wollt ihr? Ja? Da ist jetzt kein Dank in dem Unser Vater drin. Aber man kann doch sagen, diese Anbetung, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, ist eine Art von Dank, dass Gott eben alle Ehre gegeben wird. Aber es ist korrekt, das Wort Danken ist jetzt nicht drin. Und es ist ja so, beten lernen wir mit dem Unser Vater. Aber es ist ein Gebet, das der Herr gegeben hat. Er hat uns noch viel mehr Gebete gegeben in der Bibel. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 3 bis 14. Der längste Satz der Bibel. Ein Satz. Das ist ein wunderbares Gebet des Apostels Paulus aus dem Gefängnis, oder aus der Gefangenschaft, muss ich sagen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern und so weiter. Und jedes Wort, so viel Inhalt, da lernen wir anbeten. Und dann haben wir in Epheser 3 nochmals ein Gebet, wo der Apostel Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Gott und Vater. Und man lernt dort wieder etwas ganz anderes zu beten. Und so haben wir im Neuen Testament ganz viele Gebete. Und dann findet man das Danken eben auch. Ja? Also nicht ein Gebet sagt jetzt alles aus, sondern wir haben ganz viele Gebete im Neuen Testament und noch mehr im Alten Testament. Nur schon das Buch der Psalmen, aber nicht das allein. Das ganze Alte Testament hindurch haben wir so viele Gebete. Und darum kann man sagen, beten lernt man mit der Bibel. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und dann zweitens kann man aber auch noch sagen, beten lernt man auch von anderen. Ich war, wenn man in einer Gemeinde ist, Gebetsstunde oder Anbetungsstunde am Sonntagmorgen, es schleift sich so ein gewisses Schema ein an einem Ort. Das ist ganz normal. Da geht man auf Besuch da und dort, sagen wir, auf Singapur, Malaysia oder USA oder wo auch immer. Und dann hört man Leute beten. Auch eine Anbetungsstunde. Oh, ganz anders. Und wieder ganz neue Gedanken. Und das belebt. Und das gibt wieder ganz neue Ideen. Und so lernt man von anderen und es gibt wieder Ideen. Und das kann man auch in die eigene Gemeinde wieder zurückführen, damit eben dieser ganz normale Trend zu einem gewissen Eingeschliffenen, dass das immer wieder neu belebt wird. Und so ist es eben schön, anderen Geschwistern zuzuhören, wie sie beten. Es gibt wieder neue Gedanken und Anregungen. Das ist also auch etwas sehr Wichtiges. Und dann gibt es Menschen, die sind einfach... Es gibt so gewisse Menschen, die sind so originell, wie die beten. Und die denken so nicht in festgefahrenen Schemen. Und jedes Mal ist das erfrischend. Wenn es Menschen sind, die wirklich mit dem Herrn leben, das ist die Frage. Es gibt auch Leute, die sind kreativ, aber wirklich schräg. Ja, echt abgefahren. Das meine ich ja nicht mit kreativ, sondern wirklich eben neue Gedanken. Das kann man ja auf ganz andere Art noch anschauen. Und so lernen wir auch zu beten. Und dann ist es eben effektiv so, jeder Gläubige, jeder Bekehrte hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt in unseren Herzen eben, dass das Beten etwas Lebendiges und Echtes ist. Ja, noch weitere Fragen? Wir sind mit der Zeit eigentlich am Schluss, aber noch ein bisschen.
Warum steht
Ah, gute Frage. Warum? Also, in Vers 9 heißt es, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Mehrzahl. Und wir finden im Neuen Testament eben beides, manchmal Himmel, also in Mehrzahl, und manchmal Himmel in Einzahl. Im Alten Testament ist Himmel im Hebräischen immer Mehrzahl. Shamayim heißt Himmel in der Mehrzahl. Die Himmel, Hashamayim. Und wie sagt man dann Einzahl? Himmel. Hashamayim. Es ist ein Mehrzahlwort. Das bedeutet je nach Zusammenhang Mehrzahl, je nach Zusammenhang Einzahl. Komisch. Nein, das ist gar nicht so komisch. Ein Beispiel im Englischen, nur einfach umgekehrt. Einer hat ein Schaf, also er hat ein Sheep. Aber jetzt hat er 1000. Er hat 1000 Sheep. Ohne S. Ja? Und wie ist es mit Fisch? Einer fängt einen Fisch und dann noch einen dazu. Und das sind nicht 2 fishes, sondern 2 fish. Ja. Aber je nach Region hört man auch bei den einheimischen Fishes. So ganz streng ist es auch nicht gehandhabt. Ja, ich höre da immer gut zu. Oh, wow, der sagt Fishes. Und das ist ein richtiger Kanadier. Aber eben, einfach um zu verstehen, grammatikalisch kann das etwas Fixes sein. Einzahl wird aber auch gebraucht für Mehrzahl. Und im Hebräischen Shamayim wird gebraucht für, ist Mehrzahl, aber wird auch gebraucht für Einzahl. Und zwar muss man 1. Mose 1,1 so übersetzen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da bedeutet Shamayim das Weltall. Aber dann im 2. Schöpfungstag, da macht Gott die Rakia. Und das ist nicht eine Feste, sondern das ist die Ausdehnung, wie die Elberfelder das übersetzt. Rakia meint etwas ganz hauchdünnes und weit ausgedehntes. Das ist die Atmosphäre. Macht Gott am 2. Schöpfungstag. Und dann heißt es, und Gott nannte die Ausdehnung Shamayim, Himmel. Jetzt haben wir schon 2 Himmel. Und dann sagt ja Salomo bei der Einweihung des Salomo-Tempels, 1. König 8, Vers 27, der Himmel und der Himmel, Himmel, vermögen dich nicht zu fassen, wie viel weniger dieses Haus. Das ganze Weltall und natürlich auch unser Lufthimmel kann Gott nicht fassen. Und trotzdem wollte Gott seinen Namen da wohnen lassen im Salomo-Tempel. Aber in 2. Korinther 12 sagt Paulus von einer Entrückung ins Paradies und sagt, entrückt in den 3. Himmel. Ah, jetzt gibt es noch einen 3. Himmel. Da haben wir also 1, 2, Lufthimmel, den man als blau sieht am Tag. Ja, das ist wegen der Atmosphäre. Sonst würden wir am Tag nämlich einen schwarzen Himmel haben, ohne die Luft. Ja, so ist es auf dem Mond. Aber am Tag haben wir einen schwarzen Nachthimmel. Auf der Erde haben wir einen schön blauen Himmel. Und dann eben das Universum, das ist der 2. Himmel. Und der 3. Himmel, das ist das Jenseits. Und jetzt im Neuen Testament, im Griechischen, sagt man, kann man Einzahl und Mehrzahl sagen. Und jetzt ist es so, dass also, wenn hier steht, in den Himmeln, kann man das also auffassen, dass Gott eben überall ist. Im Diesseits und im Jenseits. In Jeremia 23 sagt Gott, bin ich es nicht, der den Himmel erfüllt. Das ganze Universum. Würden wir fähig sein, bis zu den entferntesten Galaxien zu gehen? Es ist nicht möglich, aber wären wir in der Lage? Dort ist Gott auch. Er ist überall da, er ist der Gott, der überall im Diesseits ist. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, in ihm leben und weben und sind wir. Überall ist Gott. Aber er ist nicht nur hier, er ist auch im Jenseits. Jesaja 57 lesen wir von Gott, der im himmlischen Tempel im Jenseits thront. Also Gott ist der, jetzt wenn man es ein bisschen gescheit sagen möchte, der immanente Gott und der transzendente Gott. im Diesseits überall und im Jenseits. Und es ist ganz wichtig, das Göttliche im Hinduismus, das ist überhaupt nicht transzendent. Denn die Hindus glauben, dass alles, die ganze Natur, das sei Brahma, das Göttliche. Aber von einem jenseitigen Gott, das kennen sie gar nicht. Und darum ist die Rede von transzendentaler Meditation ist alles Unsinn. Die wissen gar nicht, was Transzendenz ist. Aber der biblische Gott ist überall hier in der Schöpfung, aber er ist nicht die Schöpfung. Wichtig, im Hinduismus ist die Schöpfung göttlich. Aber der wahre Gott ist überall da in der Schöpfung, aber ist auch im Jenseits. Diesseits und im Jenseits. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Jetzt ist klar. Und dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Das ist jetzt aber Einzahl. Im Jenseits, so auch im Diesseits, auf der Erde. Ja, wollen wir noch beten zum Schluss.